Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen in der Urania, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Die kürzeste Landgrenze mit nur 85 Metern, die trennt Spanien, genauer Peñón de Vélez de la Gomera, von Marokko. Die längste Landgrenze erstreckt sich zwischen Kanada und den USA mit 8.891 Kilometern. Die Grenzen zwischen den Ländern wurden oft durch Flüsse, Gebirge, durch Meer, Urwald oder auch durch Wüste markiert. Bahrain hat ausschließlich künstlich geschaffene Landesgrenzen. Sie sehen also, fixe Grenzen sind weitaus variabler, als man sich das im Allgemeinen vorstellt. Was aber, wenn die Grenzen auf der einen Seite unsichtbar werden, also zu ganz anderen Grenzen werden, sich auf eine ganz andere Art manifestieren oder andererseits überhaupt gar keine Territorien mehr voneinander trennen, sondern Menschen, dass sie für bestimmte Gruppen von Menschen einfach dauerhaft unüberwindbar werden und geschlossen sind, wenn sie also zu Sortiermaschinen werden. Ich begrüße sehr herzlich Professor Dr. Steffen Mau. Er lehrt Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und er wurde für seine Arbeit in diesem Jahr ganz frisch, also mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. Sein besonderer Fokus ist die, wenn man so will, Janusköpfigkeit der modernen Grenzen. Die Veranstaltung heute Abend findet statt in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und das ist eine Veranstaltung aus der Reihe Globales Denken und Handeln im 21. Jahrhundert. Ich wünsche Ihnen jetzt einen sehr anregenden Abend.
Ja, erstmal vielen Dank. Guten Abend. Schön, dass Sie gekommen sind. Solche Veranstaltungen finden ja heute unter immer widrigsten Umständen statt. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir es doch noch geschafft haben, vielleicht kurz vor der Omikron-Variante hier gemeinsam sowas auf die Beine zu stellen. Also es geht um ein Buch, was ich in diesem Jahr veröffentlicht habe. Das heißt Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Und da beschäftige ich mich im Prinzip mit der Reorganisation von territorialer Kontrolle, mit der Frage, wie organisieren sich heute eigentlich Grenzen unter Bedingungen von Globalisierung? Welche Art von Kontrolle wird ausgeübt? Wo wird sie ausgeübt und wie wird sie eigentlich ausgeübt? Und der Hintergrund dessen, was ich im Folgenden Ihnen so ein bisschen erzählen möchte und auch versuchen, Ihnen näher zu bringen, ist im Prinzip so eine Perspektive auf die Grenze, wie wir sie ja mindestens als Berliner, aber vielleicht auch als Deutsche oder Europäer über eine lange Zeit hatten, nämlich dass wir eigentlich im Zeitalter der Entgrenzung angekommen sind. Und das ist ein Plakat, das hat die Piratenpartei mal in Berlin zur Europawahl aufgehängt. Und das hieß, Grenzen sind so 80er. Also Grenzen sind eigentlich archaische Vergangenheitsinstitutionen, die man heute gar nicht mehr braucht. Es bezog sich natürlich auch auf die digitale Revolution, auf die Vernetzung durch neue Technologien und Medien. Aber es bezog sich in gewisser Weise auch auf neue Formen von Freizügigkeit, die größere Porosität von Grenzen und auch die erleichterte Möglichkeit, überhaupt grenzüberschreitend mobil zu sein. Das war im Prinzip das große Narrativ, die große Erzählung der Globalisierung. Und in der Tat kann man natürlich die Globalisierung als Entgrenzung verstehen. Das ist in der gesamten Diskussion spätestens seit Anfang der 90er Jahre immer gemacht worden. Wie wurde eigentlich Globalisierung definiert? Nämlich als eine Steigerung der Form grenzüberschreitender Transaktionen. Also es wird mehr, es werden viel mehr Dinge, auch unterschiedliche Dinge, also qualitativ unterschiedliche Dinge, über Grenzen hinweg zirkuliert. Das können Personen sein, das kann Kapital sein, das kann Güter sein, das können auch kulturelle Artefakte oder Medien sein. Also Informationen sind ja heute kaum noch durch Grenzen so ohne weiteres aufzuhalten. Und im Zuge dieser gesamten Diskussion gab es so eine Vorstellung, dass eigentlich Nationalstaaten tendenziell die Möglichkeit verlieren, ihre eigenen Grenzen effektiv zu kontrollieren. Also Wir bewegen uns eigentlich zu auf eine flache Welt, so wurde das manchmal genannt, also eine Welt, die eben nicht mehr so stark durch Grenze und Grenzkontrolle strukturiert ist, sondern eine Welt der Durchlässigkeit, eine Welt der Offenheit und damit verbunden eben so eine These, die man Loss-of-Control-These genannt hat, also die Vorstellung, dass es keine staatlichen Möglichkeiten der effektiven Grenzkontrolle mehr gibt, ohne sich selbst zu exkludieren von den Prozessen der Globalisierung. Also wenn immer Staaten das versuchen, Nordkorea macht das ja immer noch sehr erfolgreich, dann kommt das eben zu einem sehr hohen Preis. Die Kosten heißen eigentlich, dass man sich mehr oder weniger als Paria in der internationalen Weltgemeinschaft dann positioniert und auch von vielen anderen Dingen, die durchaus vorteilhaft sein können, wie zum Beispiel Handelsbeziehungen, wie auch ja, kultureller Austausch, letzten Endes selbst ausschließt. Jürgen Habermas hat Ende der 90er Jahre mal so einen kleinen Aufsatzband veröffentlicht, die postnationale Konstellation, wo er auch so eine Denkfigur präpariert und eben sagt, ja, die Globalisierung, das ist eigentlich die Vorstellung von wie anschwellende Flüsse. Also Grenzen sind eigentlich die Schleusen, die von innen bedient werden, um nur gewollte Zu- und Abströme zu regulieren und auch die Stärke. Und die Globalisierung, die führt jetzt letzten Endes dazu, dass diese Schleusen umspült werden und damit vielleicht sogar langfristig das nationale Gebäude, also die national, territorial und auch mit nationalen Institutionen organisierte Gesellschaft in gewisser Weise unterminieren könnten. Tatsächlich, es gibt eben viele Datenindikatoren zur Globalisierung, findet man in allen Bereichen, in ökonomischer, politischer, sozialer und technologischer Hinsicht eine massive Steigerung dieser Grenzüberschreitungen. Wie wird das gemessen? Ja, manchmal durch die Zahl internationaler Telefonanrufe. Da sieht man eben, dass die sich über 20 Jahre vervielfacht hat, also 30 Mal mehr Telefonanrufe grenzüberschreitend getätigt werden. Wenn man jetzt nur Mailverkehr anschauen würde, würde man wahrscheinlich von null beginnen, weil es eben vor 30 Jahren das noch nicht gab. Also eigentlich eine explosionsartige Zunahme. Es gibt andere Indikatoren, die sagen zum Beispiel, die messen die Zahl der McDonald's-Filialen in unterschiedlichen Ländern, auch da kann man eine Zunahme sehen, oder die Zahl der Filme, die zum Beispiel global diffundieren, also die in vielen Ländern gleichzeitig gezeigt werden. Und das alles deutet letzten Endes doch auf so etwas hin wie eine Vergemeinschaftung im globalen Kontext. Also der Unterbrechungscharakter von Grenzen nimmt eigentlich ab. Es ist nicht mehr so, dass hier eine Nationalgesellschaft aufhört, und alles, was hinter der Grenze stattfindet, ganz anders ist und ganz anders strukturiert ist, sondern du hast es durchaus Formen sozusagen der transnationalen oder horizontalen Glättung gibt. Also, dass mehr Dinge zusammenkommen und die Grenzen eigentlich eine immer geringe Rolle spielen. Man kann das auch bei der Mobilität von Menschen anschauen. Also die Zahl der international mobilen Personen, die pro Jahr Grenzen überschreiten, die hat man 1950, also internationale Touristen, wenn die gezählt werden, 1950 mit 25 Millionen bemessen. Im Jahr vor der Corona-Krise waren es 1,6 Milliarden, also im Prinzip eine Versechzigfachung. Das bezieht sich letzten Endes auch auf die Alltagserfahrung. Es gibt eine Studie von Allensbach, die hat mal gefragt, die Leute in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahren, ob sie mal Erfahrungen hatten im Ausland, ob sie in ihrem Leben überhaupt schon mal im Ausland gewesen sind. Und da haben damals so 40% der Leute gesagt, ja, wir sind schon mal im Ausland gewesen, 2/3 davon in Zusammenhang mit den Ereignissen des Krieges, also Besatzung als Besatzungssoldaten oder durch Flucht. Wenn Sie heute Leute fragen, jetzt die Corona-Krise müssen wir ein bisschen wegdenken, ob sie im letzten Jahr oder in den letzten 12 Monaten im Ausland gewesen sind, dann sagen so in Umfragen 80, 85, manchmal sogar 90%, ja, wir sind im Ausland gewesen. Und es gibt im Prinzip eine Veralltäglichung oder Vermassung dieser grenzüberschreitenden Erfahrung. Das ist eine fundamentale Veränderung. Ich habe hier nochmal sozusagen die Grafik mitgebracht, die so ein bisschen zeigt, wie sich eigentlich grenzüberschreitende Mobilität entwickelt hat. Und Sie sehen hier schon etwas, worauf ich nachher noch zurückkommen werde, nämlich, dass das relativ stark durch Veränderungen sozusagen der Mobilitätsaktivitäten im globalen Norden, vor allen Dingen eben in Amerika, in den USA und in Europa getragen ist. Also da gibt es eben die enormen Zunahmen. Bei anderen Kontinenten, zum Beispiel Afrika oder auch im Mittleren Osten, sind die Veränderungen über die Zeit nicht so dramatisch. Ich begreife in diesem Buch Grenzen als Sortiermaschinen. Was meine ich damit eigentlich? Im Prinzip die Vorstellung, dass wir Grenze heute vielleicht nicht mehr unbedingt territorial denken müssen. Also nicht mehr als Grenzlinie, nicht mehr als Begegnungsraum zweier nationaler Territorien, sondern dass wir die Grenze viel stärker in der Funktion der Grenze, also was macht eine Grenze eigentlich, denken müssen. Denn vielfach hat sich die Grenze von der eigentlichen Grenzlinie entfernt. Und dann kann man vielleicht sagen, ja, was macht eine Grenze eigentlich, wenn man sie jetzt funktional definiert? Dann würde man sagen, ja, eine Grenze ist eigentlich eine Form der Kontrolle von mobilen oder beweglichen Dingen. Und hier in dem Fall, was mich interessiert, ist eben das Verhältnis von Grenze und individueller Mobilität, also der Bewegung von Menschen über Grenzen hinweg oder der Bewegung im Raum. Und dann ist die Grenze nicht mehr unbedingt an der Grenzlinie, wie ich sagte, sondern die Grenze ist überall dort, wo Kontrolle ausgeübt wird, wo Mobilität reguliert wird, wo in Mobilitätsprozesse hinein interveniert wird. Und die Grenzen haben im Prinzip dann zwei Funktionen. Also einerseits bleibt natürlich die territoriale Funktion. Also es gibt das ist eine Separierungsfunktion, wie ich das nennen würde. Also wo zwei Territorien aneinander grenzen und die Grenze ist dann sozusagen die Institution, die dazwischen steht, sehr unterschiedlich gebaut, sehr unterschiedlich sozusagen in der physischen, infrastrukturellen Organisation. Und das andere ist die Grenze als Mobilitätsfilter, also als Sortiereinrichtung, die eben unterscheidet zwischen denjenigen, die die Grenze passieren können und denjenigen, denen das nicht erlaubt ist. Und wenn man das historisch sich anschaut, über die letzten Jahrhunderte, dann kann man eben feststellen, dass wir doch einen Übergang haben, weg von dieser Separierungsfunktion, die früher sehr große Bedeutung hatte, heute zu stark fixierten Grenzen. Also klassischerweise, wenn Sie sich angucken, bis zum Zweiten Weltkrieg haben sich Grenzen permanent verschoben. Also da müssen Sie nur mal sozusagen im 10-Jahrestakt die europäischen Grenzen sich mal auf Landkarten angucken. Und seit dem Zweiten Weltkrieg hat man so etwas wie eine große Grenzfixität. Also eine relativ große Stabilität territorialer Grenzen. Wir kennen immer sozusagen auch Ausnahmen davon. Natürlich gibt es auch Grenzkonflikte und auch Grenzverschiebungen. Gerade in diesen Tagen diskutieren wir natürlich über das Verhalten Russlands an der Grenze zur Ukraine und natürlich die Krim und viele andere Beispiele fallen uns da ein, wo sich Grenzen auch verschoben haben oder wo Mächte, benachbarte Staaten versuchen, Grenzen zu ihren Gunsten zu verschieben. Aber im Großen und Ganzen, wenn man alle Landgrenzen weltweit anschaut, gibt es eine sehr, sehr große Stabilität seit dem Zweiten Weltkrieg. Woran liegt das? Das liegt natürlich relativ stark daran, dass es starke Sanktionen gibt der internationalen Weltgemeinschaft und es eben hohe auch politische und auch ökonomische Kosten des Versuchs von Veränderung territorialer Grenzen gibt. Sodass ich schon sagen würde, dass die Mobilitätsfilterung, also diese Sortierfunktion, doch über die Zeit wichtiger geworden ist. Und was kann man jetzt sozusagen, wenn man so auf die Grenze blickt, also die Frage, wie sortiert sie eigentlich, dann sieht man eben sofort, dass die Grenze eigentlich nicht verschwunden ist, sondern dass wir es eigentlich mit einer Reorganisation der Grenze zu tun haben oder einer Neuerfindung der Grenze. Sie war niemals weg aus meiner Sicht, aber sie organisiert sich eben massiv neu, technologisch, räumlich, aber auch in der Art und Weise, wie Kontrolle tatsächlich stattfindet, wie unterschiedliche Gruppen klassifiziert werden und entweder ob ihnen entweder erlaubt wird, Grenzen zu überschreiten oder nicht. Und deswegen denke ich, dass die Vorstellung, dass Globalisierung so etwas sein könnte wie Entgrenzung, eigentlich eine irrige und fehlgeleitete Vorstellung ist, sondern dass wir im Prozess der Globalisierung zweierlei finden, also Entgrenzung und neue Vergrenzung. Es gibt eine Janusköpfigkeit der Globalisierung, wo eben Öffnungsprozesse und Schließungsprozesse gleichzeitig auftreten und sogar kausal, wie ich sagen würde, miteinander verkoppelt werden. Die Begriffspaarung hier Öffnungs- und Schließungsglobalisierung ist vielleicht etwas kontraintuitiv, gerade wenn man eben dieses starke Öffnungsnarrativ der Globalisierung so verinnerlicht hat. Aber ich glaube, dass man gut sagen kann, dass sozusagen die Öffnungsprozesse immer begleitet gewesen sind von spezifischen Schließungsprozessen. Also die Grenzen öffnen sich nicht einfach so, sondern es gibt immer etwas, was sozusagen dagegen tritt. Und das zeige ich jetzt mal in verschiedenen Feldern, wo es eben neue Intensivierung auch von Grenzkontrolle gibt, wo es neue Formen von Exklusionen gibt, wo die Grenze als Barriere stärker aufgebaut wird und wo eben dieser Sortierprozess immer durchgreifender wird. Und letzten Endes Globalisierung sowohl Mobilität hervorbringt, wie auch eine Form der Immobilisierung. Also im Prozess der Globalisierung, oder der Prozess der Globalisierung heißt eben auch, dass für viele Menschen global gesehen sich die Mobilitätsmöglichkeiten verringern. Also sie stehen heute schlechter da in der Möglichkeit, Grenzen zu überschreiten, grenzüberschreitend mobil zu werden, als noch vor 30 oder 40 Jahren. Das ist eigentlich eine Polarisierung der Mobilitätsmöglichkeiten, auseinanderentwickeln. Und man könnte schon sagen, dass der globale Norden, der ja selber sozusagen eine Art von Autorenschaft für dieses Globalisierungsnarrativ für sich in Anspruch nehmen kann und das ja auch permanent so predigt, dass sozusagen in der Perspektive des globalen Nordens diese Ausschlussmechanismen, diese Arten von Immobilisierung gar nicht auftauchen. Also die sind eigentlich unsichtbar gemacht worden in diesen Arten von Selbsterzählung der Globalisierung als Öffnung und Entgrenzung. Und mein Buch ist so ein bisschen so ein Versuch, da diese Gegenperspektive noch mal stärker zu machen und wirklich zu zeigen, dass Globalisierung eben Mobilität und Immobilisierung gleichzeitig bedeutet. Und ich fange mal mit dem ersten Feld an, und das ist das Feld der Fortifizierung. Was meine ich mit Fortifizierung? Ja, das sind eigentlich die Wiederkehr von Grenzen als Mauern, Zäune oder relativ starken auch Bauwerken der Abwehr und der Mobilitätsverhinderung. Und das hier ist eine Grafik, die zeigt die Zahl der fortifizierten Grenzen weltweit, also der Mauergrenzen weltweit. Und hier sieht man eigentlich, dass die Zeit, die wir eigentlich mit Mauergrenzen verbinden, nämlich bis 1989, eine war mit relativ wenig fortifizierten Grenzen. Da hatten wir so maximal 12, 13 dieser Grenzen. Auch seit den 50er Jahren sind gar nicht so viele dazugekommen. Und das ist eben die Zeit der Ost-West-Block-Konfrontation gewesen. Und mit dem Fall der Berliner Mauer und auch sozusagen der Erosion des Ostblocks und des sowjetischen Imperiums ging die Zahl so ein bisschen runter, aber eigentlich unwesentlich. Und danach schoss sie dann in die Höhe. Also das Zeitalter, wo die Piratenpartei vielleicht sagen würde, Mauern sind so 80er, das ist eigentlich, wenn man das sich empirisch anguckt, gar nicht das Zeitalter gewesen, wo es wenig Grenzen gab, sondern wo die Grenze dann sozusagen häufig vorhanden war als Mauergrenze, sondern das hat erst viel später angefangen. Also in den 90er Jahren gingen die Zahlen hoch und dann besonders nach 9/11, Jahr 2001, eine massive Zunahme von Mauerbauten weltweit. Grenzen als Sperrwerke sind natürlich die Raumtrenner, von denen ich gesprochen habe. Sie sind eine sichtbare Politik der Separierung. Es gibt dieses Sprichwort, good fences make good neighbors, aus einem Gedicht von Robert Frost. Und das ist schon die Vorstellung, dass man sozusagen durch starke Fortifizierung im Prinzip auch so eine Art von Verhältnisbestimmung zu Nachbarländern herstellen kann. Aber es sind eben immer Versuche des Ausschlusses von irregulären, nicht gewollten Formen der Grenzübertretung oder aus der Sicht von Staaten der sogenannten Grenzverletzung. Diese Arten von Grenzen werden auch häufig als Ausdruck territorialer Integrität gesehen. Jedenfalls, wenn man den Reden von Viktor Orban und den Reden des früheren US-Präsidenten Trump wenn man die anhört, dann wird natürlich immer eine starke Grenze, eine starke gesicherte Grenze mit auch Formen territorialer Souveränität von Nationalstaaten verbunden. Und die Diskussion, die wir diese Tage haben, um die Grenzsicherung in Polen oder auch in den baltischen Staaten zu Weißrussland, die deutet letzten Endes auch so etwas hin. Ne? Also die Unverletzlichkeit der Grenze, die Sicherung der Grenze wird dort eben sozusagen als auch zentrales Prinzip der Europäischen Union, also nicht eines Nationalstaates, sondern einer supranationalen Organisation verstanden. Und diese starken Grenzen, diese fortifizierten Grenzen, diese ausgehärteten Grenzen, die sind natürlich immer relativ stark Grenzen der Exklusion, des Ausschlusses. Die US-amerikanische Politologin Wendy Brown hat ein interessantes Buch über Mauergrenzen geschrieben. Die sagt selber, ja, diese Mauergrenzen haben eigentlich keine so große Rolle, spielen keine so große Rolle. Das sind eigentlich Grenzspektakel, also sozusagen theatrale Inszenierung staatlicher Souveränität, die mehr oder weniger kaschieren sollen, dass der Staat schon impotent geworden ist, also dass der Staat eigentlich seine Möglichkeiten zur effektiven Grenzkontrolle verloren hat. Und dafür gibt es auch bestimmte Hinweise, dass das so sein könnte. Zum Beispiel werden Grenzen, auch wenn sie relativ stark gesichert sind, häufig unter- oder umlaufen. Also die Staaten sind kaum in der Lage, Grenzen vollständig abzudichten. Das schafft eigentlich nur Nordkorea. Also selbst wenn sie das wollten, ist das nicht so ohne weiteres möglich. Und zum anderen kann man eben sehen, dass solche Grenzen, die relativ hart sind, im Prinzip auch Zirkulationsmöglichkeiten auf eine Art und Weise unterbinden, die eigentlich nicht im Sinne des bauenden, grenzbauenden Staates sein können. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel für so eine Entwicklung. Also es gab, also Spanien ist zum Beispiel ein Land, das hat sehr viel Zuwanderung seit dem Jahr 2000 gehabt, und aber gleichzeitig offene Grenzen, vor allen Dingen Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, aber auch aus Nordafrika. Und in dem Moment, als Spanien eben in die Wirtschaftskrise gekommen ist, sind viele dieser Leute wieder weggegangen. In den USA ist das nicht der Fall gewesen, sondern wenn sie relativ starke Grenzen haben, also wenn sie Mauergrenzen haben und rigide Einwanderungspolitik, dann bleiben Leute in der Regel dort, wie zum Beispiel viele mexikanische Einwanderer und auch irreguläre Mexikanerinnen und Mexikaner in den Vereinigten Staaten. Das heißt, sie haben eigentlich keine Bewegung der Zirkulation über Grenzen hinweg. Vielleicht hier mal ein paar Beispiele für solche Grenzen. Ich sage gleich noch mal ein bisschen mehr, wo es sie eigentlich global gibt. Das ist hier ein Bild einer Leistungsschau amerikanischer Bauunternehmer, die auf Donald Trump warten und eben selber ihre Baumodule anbieten wollen, dass eben diese Grenzmauer für 5,4 Milliarden Dollar Auftrag dann möglicherweise auch gebaut wird. Das ist der neu gebaute Grenzzaun zwischen Ungarn und Serbien, den Viktor Orban eben als Südgrenze gebaut hat, um die Balkanroute abzudichten. Und das hier ist ein Grenzzaun, der im Zuge der Corona-Krise im letzten Jahr entstanden ist, jetzt natürlich wieder abgebaut ist zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz. Das ist ja natürlich auch eine Grenzerfahrung der westlichen Welt gewesen, dass plötzlich die Grenze wieder da ist und dass man nicht so ohne weiteres mobil sein kann, in viele Länder gar nicht mehr reisen kann. 195 Länder dieser Welt haben immer innerhalb von 8 Wochen grenzbezogene Schließungsmaßnahmen vorgesehen, also Flugverkehr unterbunden, spezifische Auflagen für die Einreise erteilt, Gesundheitsnachweise verlangt oder insgesamt Länder sozusagen auf schwarze Listen gesetzt, oder sodass aus diesen Ländern nicht mehr eingereist werden kann. Wenn man sich jetzt nochmal auf die Frage der Mauergrenzen bezieht, dann kann man sehen, dass es sie auf ganz vielen Kontinenten gibt. Die Grünen sind die Mauergrenzen, die jetzt gerade noch im Bau sind und noch nicht vollständig gebaut sind. Und die Roten sind im Prinzip die vollständigen, relativ weit ausgebauten Mauergrenzen. USA, Mexiko ist auch noch nicht vollständig. Man sieht, das ist nicht nur ein europäisches Phänomen. Also die Festung Europa, die baut sich aus, das ist ganz klar. Fast alle Außengrenzen Europas sind jetzt fast stark gesicherte Grenzen oder bewegen sich in diese Richtung. Aber es gibt relativ viele dieser Grenzen auch in anderen Gebieten dieser Welt, auch in Nordafrika, Botswana und Südafrika bauen solche Grenzen auf dem südamerikanischen Kontinent werden solche Grenzen gebaut. Also es gibt global gesehen ein regelrechtes Mauerbaufieber, also eine massive Zunahme dieser grenzbezogenen Mauerbauaktivitäten. Hier sind mal ein paar Beispiele aufgelistet. Das ist eine schöne Grafik, die die Deutsche Welle jetzt vor kurzem gemacht hat, wo man einfach sieht, wo überall Mauern schon vorhanden sind, zwischen welchen Ländern und wo gerade welche noch entstehen. Und da kann man eben sehen, dass das doch sozusagen nichts Exklusives ist, was jetzt vielleicht nur der globale Norden betreiben würde, sondern wir auch im globalen Süden relativ viele Mauergrenzen finden. Wir selber haben eine große Studie gemacht, wo wir auch einen Datensatz kreiert haben und versucht haben, im Prinzip alle Mauern, aber alle Grenzen global zu erfassen und dann herauszufinden, was für eine Art von Sicherungs- oder Grenzarchitektur gibt es dort eigentlich. Und wir unterscheiden da fünf unterschiedliche Typen. Also das eine sind so Niemandslandgrenzen. Das sind eigentlich Grenzen, die häufig dann an Gebirgsketten oder an unbewohnte Zonen angrenzen. Das sind ganz wenige. Dann haben wir Grenzsteingrenzen. Das ist so eine typische Schengen-Grenze. Also da ist Grenzkontrolle eigentlich zurückgebaut. Man kann eigentlich gar nicht mehr so richtig feststellen, wo die Grenze ist. Man muss es dann schon wissen. Das Typische sind die Kontrollortgrenzen. Also es gibt sozusagen Zufahrwege auf einen Grenzkontrollpunkt. Die Grenze ist teilgesichert. Es gibt Schwierigkeiten und auch Barrieren, sie sozusagen auf da, wo sie eine grüne Grenze ist, zu übersteigen. Aber es gibt eben keine festen Anlagen. Es gibt auch nicht unbedingt Personal, das dort patrouilliert. Es gibt auch keine Versuche der Staaten, diese Grenzen so vollständig zu sichern, dass irreguläre Grenzüberschreitung mehr möglich ist. Dann haben wir Barrieregrenzen, die sind dort schon wie Zäune aufgebaut und dann sogenannte fortifizierte Grenzen, das sind eben diese Mauergrenzen. Und weltweit haben wir die dann versucht zu klassifizieren, um mal zu schauen, wo befinden die sich dann eigentlich und in welchen Regionen und unter welchen Bedingungen entstehen solche Grenzen. Denn die Frage, die man sich natürlich stellen muss, welcher Staat baut aus welchen Gründen eigentlich eine harte Grenze? Sind das Staaten, wo unterschiedliche dominante Religionen oder Kulturkreise aufeinandertreffen? Sind das unterschiedliche politische Systeme, die miteinander im Clinch liegen? Sind das letztendlich Wohlstandsgrenzen, die wir beobachten können? Und man kann schon mal eins sagen, also gegen die These, dass Grenzen eben häufig auch sozusagen an Kulturkreisen oder Kulturgrenzen sein könnten, findet man, dass die allermeisten dieser Mauerbauten zum Beispiel zwischen dominant muslimischen Ländern stattfinden, der jüngeren Mauerbauten, also nicht zwischen unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen dominanten Religionen. Und wir sehen, dass der stärkste sozusagen Faktor, der bestimmt, ob eine starke Grenze, eine Mauergrenze gebaut wird, die Frage der ökonomischen Disparitäten ist. Also je größer das Wohlstandsgefälle zwischen Ländern angrenzenden, desto wahrscheinlicher ist es, dass dort eine Mauergrenze gebaut wird. Also die Fortifizierung hängt sehr, sehr stark an der ökonomischen Frage. Also das ist wirklich der dominanteste Faktor. Andere Aspekte fallen da zurück. Wenn man jetzt sagt, das Wohlstandsgefälle ist entscheidend, dann muss man dazu sagen, dass von diesen Wohlstandsgefällen bestimmte Effekte zwischen diesen Ländern dann ausgehen. Zum Beispiel empfinden Länder, die dann auf der reicheren Seite sind, mehr Migrationsdruck. Es gibt Angst zum Beispiel vor grenzüberschreitender Kriminalität, möglicherweise auch terroristischer Bedrohung, wenn man sich die starke fortifizierte Grenze zwischen Saudi-Arabien und Jemen zum Beispiel anschaut. Aber wie gesagt, der wichtigste Faktor ist letzten Endes, dass alle diese Grenzen oder fast alle diese Grenzen Wohlstandsgrenzen sind, auch die Grenzen zum Beispiel im Süden Afrikas zwischen Botswana und die Grenzen von Botswana und Südafrika selbst. Manchmal trifft das nicht zu. Also zum Beispiel zwischen Ungarn und Serbien würden wir jetzt nicht sagen, das ist notwendigerweise eine Wohlstandsgrenze. Es gibt Unterschiede im Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, aber die sind nicht so gravierend. Aber dann ist es trotzdem häufig trotzdem eine Grenze, die sich auf eine Art von globaler Ungleichheit bezieht, weil die Grenze richtet sich ja nicht unbedingt gegen die serbische Bevölkerung. Für die hat sich eigentlich durch diese Grenze relativ wenig an sozusagen Mobilität oder Freizügigkeit verändert, sondern die Grenze richtet sich eigentlich auf Dritte, auf Menschen, die aus anderen Weltregionen kommen. Flucht, Vertreibung, aber natürlich auch Armutsmigration, Klimamigration sind hier wichtige Antriebskräfte. Und so muss man natürlich häufig auch diese Grenzen als Kaskadengrenzen verstehen. Also sie beziehen sich dann auf andere und nicht notwendigerweise auf das Nachbarland. Das ist überhaupt so, dass diese starken Grenzen in den seltensten Fällen Grenzen sind, die vollständig abschotten sollen. Also das sind wirklich die Ausnahmen, sondern die allermeisten dieser Grenzen sind eben Filtergrenzen. Also die Grenze zwischen Ceuta und Marokko wird jeden Tag von 30.000 Menschen überquert. Die Grenze zwischen den USA und Mexiko von mehreren hunderttausend Menschen. Aber es gibt eben hochfrequenten grenzüberschreitenden Verkehr, auch an Grenzen, die wir eigentlich für sehr geschlossen halten. Und da sieht man schon, die Grenze soll eigentlich filtern. Also die willkommenen und erwünschten Personen sollen diese Grenze relativ leicht überschreiten, natürlich an den Grenzübergangspunkten. Und für alle anderen soll diese Grenze eben so etwas sein wie eine Ausschlussgrenze. Es wird eben sehr spezifisch sortiert und unterschieden. An der Grenze zwischen Ungarn und Serbien, wenn man das nochmal als Beispiel heranzieht, gibt es eben auch eine sehr intensive Form auch der Interaktion über die Grenze hinweg zwischen Ungarn und Serbien. Und zugleich bilden sich eben auf der serbischen Seite Lager, also Leute, die dort in eine Haltesituation hineingezwungen werden, die einen irregulären Status haben, die unter prekären rechtlichen, hygienischen, sozialen und medizinischen Umständen dort leben müssen und einfach nicht mehr weiterkommen, weil die fortifizierte Grenze eben auch eine Grenze des Aufhaltens ist, eine Grenze der Zurückweisung und eben eine Grenze der Exklusion. Es gibt verschiedene Forscher, die haben sich mal angeschaut, wo eigentlich neue Lager entstehen. Und da kann man eben sehen, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen solchen Formen der Grenzhärtung und der Bildung neuer Lager für Geflüchtete, weil es eben immer, letztendlich diese Lager werden eigentlich zu Verschiebebahnhöfen globaler Mobilitätsvorgänge und entstehen in Reaktion auf Versuche von Staaten durch die Grenzhärtung letzten Endes bestimmte Gruppen nicht mehr passieren zu lassen, sondern auszuschließen. Und es gibt eben dann wirklich eine massive Zunahme dieser Lager global, weltweit und häufig eben in Grenznähe. Wenn man jetzt nochmal das bisschen zusammenfasst, also die militärische Funktion von Mauergrenzen, die wird eben schwächer. Es geht häufig um Fragen von illegalen Grenzübertritten, Kriminalität, Terrorismus. Und es ist echt nicht nur ein Wall around the West, also nicht nur die westlichen Staaten grenzen sich ab, sondern man findet diese Art von Grenzbau auch in vielen anderen Kontexten. Und das ist schon eigentlich sehr, sehr, sehr überraschend und interessant. Wenn wir nochmal die Frage, ja, was wird eigentlich gefiltert? Worum geht es denn eigentlich? Wer soll eigentlich passieren und wer soll nicht passieren? Und da würde ich schon sagen, dass sozusagen der Begriff des Risikos ein Schlüsselbegriff ist, um zu verstehen, welche Form der Sortierung oder der Klassifikation in Grenzen vorgenommen werden. Risiko, das kann sich auf ganz viele Dinge beziehen. Also man kann ein ökonomisches Risiko sein, Kriminalitätsrisiko in Corona, unter Corona-Bedingungen, auch ein Gesundheitsrisiko. Also es ist ein relativ dehnbarer und auch sehr stark politisierbarer Begriff. Aber um diese Art von Sicherheitsorientierung und Sicherheitsdispositiv geht es bei fast allen Grenzfragen und vor allen Dingen eben bei der Frage, wie gestaltet man eigentlich die Grenze, wie unterscheidet man zwischen erwünschter und unerwünschter Mobilität. Da gibt es einerseits eben den vertrauenswürdigen Reisenden oder die vertrauenswürdigen Reisende, Trusted Traveler, im Sicherheitsjargon genannt, und dann eben alle anderen, die möglicherweise kritische, risikobehaftete Aspekte mit sich führen. Und das ist eben generell eine Entwicklung, die man sehen kann, dass Mobilität immer stärker versicherheitlicht wird. Und da kann man eben herausfinden, dass es eben im Zuge dieser Versicherheitlichung auch eine starke Bifurkation von Mobilitätschancen gibt. Ich hatte das vorher schon gesagt, Globalisierung ist eben Mobilisierung und Immobilisierung zugleich. Die Zahlen sprechen letzten Endes für sich. Nur sehr, sehr wenige Menschen nehmen überhaupt global an grenzüberschreitender Mobilität teil. Pro Jahr betreten so 2-3% der Weltbevölkerung überhaupt ein Flugzeug, also nutzen Flugzeug. Wenn man das auf die fragt, ob die Leute überhaupt schon mal ein Flugzeug betreten haben in ihrem Leben, dann müssen 80-90% der Weltbevölkerung sagen, das haben sie eigentlich nicht gemacht. Und das spricht natürlich vollständig gegen dieses Bild der hochmobilen, sozusagen räumlich flexiblen Weltbevölkerung, die unter Bedingungen der Globalisierung letzten Endes sich überall aufhalten kann und relativ frei ist in ihrer Bewegung. Das ist ein Privileg der wenigen. Und was determiniert eigentlich, ob man sich frei bewegen kann, ob man globale Mobilitätsmöglichkeiten hat oder nicht? In der Regel ist es der Pass, die Staatsbürgerschaft, die man besitzt. Und den Pass bekommen die allermeisten Leute qua Geburt oder qua Naturalisierung. Das ist aber der deutlich kleinere Teil. Und so kann man schon sagen, dass eigentlich die Geburtslotterie entscheidend dafür ist, ob man in der globalen Mobilitätshierarchie ganz oben steht. Zum Beispiel, wenn man als Deutscher geboren wird oder als Schweizer oder als Schwede, oder ob man in der globalen Mobilitätshierarchie ganz unten steht, wenn man in Afghanistan oder in Somalia oder in Mali geboren ist. Also es gibt eben eine sehr, sehr starke Hierarchisierung der globalen Mobilitätsmöglichkeiten. Der Ökonom Branko Milanovic, der sich mit globaler Ungleichheit beschäftigt hat, der hat zum Beispiel gezeigt, dass sozusagen 80% der Lebenschancen, die man eigentlich genießen kann, dadurch determiniert sind, dass man mit dem richtigen Pass, mit der richtigen Staatsbürgerschaft geboren ist. Das war vor 200 Jahren anders. Da war die Klasse, aus der man kam, viel entscheidender. Aber heute ist es eben relativ stark die Zugehörigkeit oder die Mitgliedschaft in einer Nationalgesellschaft. Wir selber haben Untersuchungen gemacht, die sich zum Beispiel mit der Frage der Visumfreiheit beschäftigen. Das ist sehr interessant. Also das Visum ist ja sozusagen das Hauptsteuerungsinstrument für Staaten, wenn es darum geht, Mobilität zu regulieren und zwischen erwünschten und unerwünschten Personen zu unterscheiden. Und man sieht eben seit den 50er Jahren, dass es so ein Instrument gibt, das es vorher nicht gab. Das ist die Visumbefreiung. Also Visa Waiver im Englischen, also die Möglichkeit, ohne Visum irgendwo hinzureisen. Wenn es eine Visumpflicht gibt, dann blockiert das Mobilität. Eine Visumpflicht ermöglicht natürlich auch für Zielstaaten von Mobilität, erstmal eine Erlaubnis zu erteilen, sozusagen das beantragen zu lassen und auch sehr genau zu steuern, wer dann kommt und wer nicht kommt. Also es gibt eben Sicherheitsprüfungen, es gibt bestimmte Risikoklassifizierung, die sich auf die Frage beziehen, ob eine Person möglicherweise mit einem Visum kommt und dann über die sozusagen erlaubte Dauer hinweg bleibt, und bezogen natürlich auf die Frage, ob es eine Rückkehrwilligkeit gibt. Und das sind jetzt keine Klassifikationen, die auf Grundlage eines bestimmten Tatbestandes, weil die Person sich vielleicht regelabweichend verhalten hat, eintreten, sondern es sind Klassifikationen, die auf Grundlage bestimmter prädiktiver Verfahren vorgenommen werden. Also, und sozusagen der stärkste Prädiktor dafür, ob man auf eine bestimmte Art und Weise reist oder nicht, ist wiederum die Staatsbürgerschaft. Also, das sieht man an Visumablehnungsquoten, dass Leute, die aus dem globalen Süden kommen, es nicht nur viel, viel schwieriger haben, überhaupt mobil zu sein, weil es kaum visumfreies Reisen gibt. Haben eben auch sehr, sehr hohe Ablehnungsquoten. Und wir selber haben mal für 1969 und 2010 mal im Prinzip gemessen, auch das ist so ein Datensatz, der alle Länder der Welt beinhaltet oder 150, 170 Länder beinhaltet, und mal geguckt, in wie viele Länder können eigentlich Menschen visumfrei reisen, wenn sie aus bestimmten Ländern kommen. Und da sieht man 1969, dass es da so ein paar Ausreißer gibt nach rechts. Also es sind diejenigen, die relativ viel visumfreies Reisen genießen dürfen. Und dann gibt es so eine Clusterung so links, also bis zu 40, 50 Ländern. Das trifft eben für die allermeisten zu. Und was passiert jetzt eigentlich unter Bedingungen der Globalisierung? Da verändert sich diese Verteilung so ein Stück weit. Da sieht man eine viel, viel größere Polarisierung. Also einige Länder rücken nach links. Die haben weniger Mobilitätsmöglichkeiten als Ende der 60er Jahre im Jahr 2010. Und dann gibt es relativ viele Länder oder einige Länder, die rücken nach rechts. Also es ist wirklich eine relativ starke Bifurkation oder Polarisierung dieser Mobilitätsfreiheit. Und wenn man sich das dann genauer anguckt, welche Länder gewinnen und verlieren eigentlich, dann kann man schon sagen, dass die afrikanischen Länder deutlich verlieren. Viele afrikanische Länder haben heute weniger Mobilitätsmöglichkeiten als in den 60er und 70er Jahren. Das waren relativ liberale Jahre bezogen auf die Mobilitätsfrage oder die Freizügigkeit. Woran lag das? Also diese Entscheidung darüber war noch nicht so stark sozusagen durch die Globalisierung determiniert. Wir haben selber Studien gemacht zu verschiedenen Ländern, zur Visumvergabepraxis. Der österreichische Botschafter, Außenminister, ist nach Burkina Faso gereist und hatte irgendwie nichts zu geben und hat dann gesagt, wir geben euch visumfreies Reisen. Und man wusste eben sozusagen vor der Globalisierung, dass nur ganz wenig Leute davon überhaupt Gebrauch machten. Und erst in dem Moment, wo dann tatsächlich die Globalisierungsbewegung anfing und die Leute davon Gebrauch machen wollten, hat man das wieder abgeschafft. Ist man viel, viel selektiver geworden in der Vergabe solcher Form der Visumfreiheit und viel, viel stärker ökonomische Fragen haben das bestimmt. Also die Frage, wie reich eigentlich das Herkunftsland ist, ist die wesentlich bestimmende Frage dafür, wie stark sozusagen die Power of Passports ist, also wie viele Möglichkeiten, wie viele Mobilitätsmöglichkeiten durch den eigenen Pass Leuten eigentlich mitgegeben sind. Und das ist wirklich sehr, sehr, und das war in den 70er und 60er Jahren völlig anders. Da war das viel stärker randomisiert, also viel mehr zufälliger verteilt und eben nicht so stark an ökonomische Fragen geknüpft, wie das heute geknüpft ist. Das heißt, dass im Prinzip der afrikanische Kontinent im Durchschnitt an Mobilitätsmöglichkeiten im Zuge der Globalisierung verloren hat. Also ein weniger, mehr Immobilisierung, größere Schwierigkeiten, grenzüberschreitend mobil zu sein. Also das vollständige Gegenbild zu dem, was ich vorher beschrieben habe. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel aus sozusagen unserer jüngeren Gegenwart. Die westlichen Länder haben ja im Zuge der Blockkonfrontation die Frage der Freiheit immer auch stark mit der Reisefreiheit verknüpft. Und das galt natürlich auch für die Ostdeutschen, die 1989 auf die Straße gegangen sind, dass es eine große Sehnsucht gab, danach eben überhaupt Reisefreiheit genießen zu können. Und viele der osteuropäischen Länder, die Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, andere, die genossen letzten Endes auch visumfreies Reisen in andere Länder wie Österreich, die Bundesrepublik Deutschland, Dänemark oder Frankreich. Das heißt, die Möglichkeiten waren da, aber diese Länder hatten ja alle Einschlussgrenzen. Sie haben ihren eigenen Bevölkerungen ja nicht ermöglicht, das Land zu verlassen, sodass der Westen immer gut sagen konnte, Freizügigkeit gewährt ihr nicht. Diese Visumfreiheit wurde in vielen Fällen abgeschafft nach 1989-90, als die Länder diese Systeme dann zusammenbrachen und die Länder auch ihre eigene Bevölkerung nicht mehr kasernieren konnten, sondern dann eben auch freies Reisen gab. Aber dann haben eben viele Länder gesagt, Mensch, die nehmen ja jetzt davon tatsächlich Gebrauch, die kommen ja jetzt tatsächlich. Und dann hat man relativ schnell wieder das visumfreie Reisen eingeführt. Das wurde dann im Zuge der Beitrittsverhandlungen dann wieder aufgehoben. Und das letzte Land auf dem Balkan war, glaube ich, das jetzt das visumfreie Reisen bekommen hat, war vor 2 Jahren Serbien. Und wie wichtig das ist, wenn man sozusagen in Europa lebt und gar nicht visumfrei so dann in die europäischen Mitgliedsländer reisen kann. Das sieht man schon daran, dass es da eben tagelange Feuerwerke gab und auch große Besäufnisse und Jubelfeiern, weil sozusagen das visumfreie Reisen für die Leute unglaublich wichtig ist in der Möglichkeit überhaupt, sich individuell zu entwickeln, auch Freundschaften zu pflegen, das zu tun, was viele andere Europäer eben für sich auch in Anspruch nehmen, war diesen Leuten eben über lange Zeit verwehrt oder nur mit sehr, sehr großen Hürden zu erreichen, also eben die Visumbeantragung. Im Kosovo gab es über eine lange Zeit eine sehr erfolgreiche Comedy-Serie, die sich damit beschäftigt hat, wie schwierig es eigentlich ist, in die Europäische Union einzureisen. Der Titel dieser Comedy-Serie war Schengen-Visa. Also beschäftigte sich eben genau mit der Frage, welche sozusagen kafkaesken und schwierigen Verrenkungen man eigentlich machen muss, um woanders hinzukommen. Die sozusagen nächste Entwicklung ist die Herausbildung von sogenannten Smart Borders. Ich sehe schon, ich muss mich ein bisschen beeilen. Das ist sozusagen eine Veränderung durch technologische Entwicklung. Smart Borders bezieht sich auf zweierlei. Einerseits sozusagen die neuen Möglichkeiten der Grenzraumüberwachung durch akustische, thermische, sensorische Verfahren, aber andererseits natürlich auch durch die Grenzkontrolle selbst. Also es gibt heute eben andere Arten von Grenzkontrolle. Früher war die Grenze eigentlich eine Schlagbaumgrenze. Sie kamen dahin, dann hat ein Grenzbeamter ihren Ausweis oder ihren Pass kontrolliert und geguckt, ob sie mit der Person, die da auf dem Foto abgebildet ist, identisch sind. Heute kennt sie die Grenze häufig schon oder sie versucht sozusagen durch den Zugriff auf Datenbanken herauszufinden, ob sie möglicherweise eine risikobelastete Person sind. Und es gibt sozusagen ein massives Wachstum von biometrischer Grenzkontrolle, wo sie durch den, ihren Fingerabdruck, Gesichtsvermessung oder durch den Iris-Scan eben eindeutig identifiziert werden sollen, bis hin zur Entwicklung sogenannter automatischer Schleusen oder ABC-Grenzen, also Automated Border Control Grenzen, die jetzt in aller Welt entstehen. Das sind eigentlich Grenzen, die nicht anders funktionieren als eine gläserne Kaufhaustür. Die Grenze kennt Sie schon, wenn Sie da ankommen und Sie werden biometrisch erfasst und dann öffnet sich diese Grenze, ja, quasi automatisch und schließt sich hinter ihnen wieder, eben genau wie eine gläserne Kaufhaustür. Das sind eigentlich sozusagen die komfortablen Grenzpassagen, die den willkommenen Reisenden keine Hindernisse mehr entgegenbringen sollen, sondern es für sie sehr, sehr leicht und angenehm machen sollen und gleichzeitig viele andere Personen eben ausschließen sollen. Je mehr Daten über uns gesammelt werden, je umfangreicher die Datenrepositorien sind, desto stärker lässt sich die Grenze eigentlich auch individualisieren. Also wir müssen nicht mehr klassifiziert werden aufgrund unseres Passes, weil wir aus einem vertrauenswürdigen oder reichen Land kommen, sondern wir werden immer stärker individuell klassifiziert. Es gibt heute verschiedene Anbieter, wo sie freiwillig mehr Daten, als eigentlich notwendig wären, abgeben können. In den USA zum Beispiel die Firma Clear, die an vielen Flughäfen aktiv ist. Und dann laufen sie eben einfach nur durch so eine Schleuse. Aber sie müssen dafür auch bestimmte Bankinformationen von sich weitergeben, Informationen über ihren Wohnort, über ihre Familienverhältnisse. Und das machen sie über eine App, geben dann auch biometrische Daten darüber ein und sie können dann überall relativ leicht sozusagen die Kontrollpunkte an Flughäfen durchlaufen, ohne dass sie da aufgehalten werden. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht die Grenze der Zukunft, die an ganz, ganz vielen Orten entstehen wird. Das heißt aber auch sozusagen, dass diese Grenze letzten Endes in den öffentlichen Raum diffundieren kann. Also diese Arten von biometrischer Erfassung, die ist natürlich auch an öffentlichen Plätzen präsent. Es gibt ja nicht nur demokratische Länder, sondern in vielen Ländern werden diese Daten auch weitergegeben, also weiterverwendet in anderen Kontexten, zum Beispiel zur Suche von bestimmten Personen, ob sie jetzt politisch sich kritisch geäußert haben oder Personen, die unter Kriminalitätsverdacht geraten sind. Überall lassen sich eigentlich diese Technologien miteinander zu verkoppeln. Diese Firma Clear, die ich schon genannt habe, die hat im Prinzip ihre Technologie jetzt so weit erweitert, dass sie eigentlich zu einer universellen Check-in-Technologie an ganz vielen Orten werden können, in öffentlichen Bibliotheken, in Fußballstadien, bei Konzerten. Die sehen letzten Endes die Corona-Krise auch als riesige Möglichkeit, ihre eigenen sozusagen ihr eigenes Geschäftsfeld systematisch zu erweitern. Ich habe letzte Woche gerade gelesen, dass das erste Nobel Hotel in der Schweiz genau das macht. Man checkt einmal ein und sobald man dann je wieder in dieses Hotel kommt und man checkt auch mit seinem Gesundheitsstatus ein, also man wird einmal eingescannt, sobald man wieder in dieses Hotel kommt, kann man quasi kontaktlos einchecken. Das wird automatisch gemacht, sobald man das Foyer betritt und dort eben vorregistriert ist und eben auch über biometrische Erkennungsverfahren. Und wenn man die Grenze so denkt, dann kann die natürlich nicht, ist sie nicht nur beschränkt auf den Flughafen oder auf die Territorialgrenze, sondern wir können eigentlich die Grenze auch in den öffentlichen Raum überall hin transportieren mit sehr ähnlichen Technologien und auch mehr mit sehr ähnlichen sozusagen Zielstellungen dasselbe machen. Hier ist nochmal ein Beispiel für eine Grenze auf dem Flughafen in Dubai, auch so eine sozusagen Durchlaufgrenze. wo man einfach erkannt wird und die Grenze eigentlich in den Hintergrund tritt. Das heißt, die Grenze wird eigentlich für die erwünschten Reisenden invisibilisiert. Sie wird eigentlich nicht mehr tangibel, sie wird nicht mehr spürbar. Man läuft einfach durch diese Grenze hindurch und nicht so viel passiert. Und man kann letzten Endes mit dieser Grenze eben sehr, sehr effektiv die Willkommenen von den unwillkommenen Reisenden sortieren, weil sie eben bei allen anderen dann erstmal ein Alarmsignal absondern würde und eben auch den Zugriff von Grenzpersonal dann auslösen. Vorletzter Punkt in diesem Reigen also ist die Exterritorialisierung von Kontrolle. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir die Grenze nicht mehr nur territorial verstehen dürfen, sondern dass die Grenze eben auch funktional zu verstehen ist. Also die alte Schlagbaumgrenze, das habe ich schon gesagt, die ist eigentlich verschwunden. Und wenn wir über die Kontrollgrenze nachdenken, dann findet Kontrolle heute nicht mehr nur eben am Saum des Nationalstaates statt, am Rande eines bestimmten Staatsgebietes, sondern Kontrolle ist vorverlagert worden, zum Teil auch rückverlagert ins Inland. Das habe ich schon erwähnt. Aber ganz massiv ist die Vorverlagerung. Die deutsche Grenze wird heute eben schon in der Subsahara kontrolliert durch verschiedene sozusagen neue Modi dieser räumlichen Flexibilisierung von Grenzen, also zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten, wo diese Länder mehr oder weniger in bestimmte Formen der Kooperation hineingezwungen werden, ihre eigenen Grenzbehörden anders organisieren, sich polizeilich anders organisieren, zum Teil auch rechtliche Anpassungen vornehmen und eben ja auch biometrische Technologien oder Identifikationsformen neuerdings benutzen. Da gibt es auch viel Technologietransfer. Das heißt, die Grenze und sozusagen die Migrationskontrollinteressen der europäischen Länder, die wandern eigentlich in viele andere Länder aus. Warum wird das gemacht? Ja, zum Teil, weil man glaubt, dass das sei effektiver, aber auch zum Teil, weil man an der eigenen Grenze, an der eigenen territorialen Grenze in gewisser Weise einer normativen Selbstbindung unterliegt, zum Beispiel die Pflicht, Asyl zu gewähren oder einen Flüchtlingsstatus zu gewähren, bestimmte auch humanitäre Prozeduren mit Personen, die an der Grenze ankommen, durchzuführen. Und indem man die Grenze verlagert, kann man sich eigentlich davon freimachen. Also es verschafft einem deutlich mehr Beinfreiheit und auch Spielräume, den eigenen liberalen Selbstbindungen zu entkommen. Die Pushbacks, die im Moment an der europäischen Außengrenze stattfinden, sind ja nichts weiter im Prinzip als der Versuch, sich rechtlich den eigenen Verpflichtungen zu entledigen. Wenn man die Grenze oder den langen Arm der Kontrolle so ausstrecken kann, wie das jetzt gemacht wird, in Zusammenarbeit mit auch vielen autoritären Staaten und auch vielen Staaten, die eben auch zweifelhafte Methoden dabei nutzen, die dann Geld dafür bekommen oder organisatorische Unterstützung, bedeutet ja eben nichts anderes, als dass man verhindert, dass überhaupt eine Person an der Grenze ankommt und eigene Schutzrechte oder Schutzansprüche geltend machen kann. Es gibt Vorschläge, zum Beispiel die rechtlichen Verpflichtungen auch territorial auszudehnen, aber ich sehe das eher als sozusagen nicht wahrscheinliche Entwicklung, weil damit ja das Hauptanliegen, das mit diesen Formen der Flexibilisierung von Grenzkontrolle und auch der Vorverlagerung im Raum verbunden wird, weil es das eigentlich unterminieren würde. Mein letzter inhaltlicher Punkt, der bezieht sich auch etwas, was wir Makroterritorialisierung nennen, nämlich die Entstehung so regionaler Mobilitätsräume im Zuge von regionalen Integrationsprozessen. Es gibt ja nicht nur die Europäische Union, es gibt viele andere, Mercosur, SICA, ASEAN, ECOWAS, also an vielen Orten dieser Welt haben sich verschiedene Staaten, in der Regel benachbarte Staaten, zusammengeschlossen, um eigene Wirtschaftszonen zu gründen, bis hin auch zu versuchen der supranationalen Institutionenbildung. Und fast allen diesen regionalen Integrationsprojekten ist eigen, dass sie auch so etwas wie eine Mobilitätspräambel besitzen. Also in den Gründungsdokumenten wird häufig Freizügigkeit als Ziel benannt. Dazu gehört visumfreies Reisen, aber natürlich auch Niederlassungs- und Aufenthaltsrechte. Das ist nicht in jedem Fall durchgesetzt, aber in der Tendenz gibt es relativ stark diese Entwicklung. Der Schengen-Raum ist sicher sozusagen die elaborierteste Form davon, mit einer vollständigen Deinstitutionalisierung von Binnengrenzen und der Abschaffung von Kontrollen und gleichzeitig einer Aufladung oder einer Aufwertung von Außengrenzen, die eben jetzt als gemeinsame Grenzen fungieren. Und auch das finden wir in den heutigen Diskussionen immer wieder, dass es so einen starken Nexus zwischen der Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Raums und der Sicherung der Außengrenzen der Europäischen Union oder des Schengen-Raums hergestellt wird, wo man gesagt hat, wenn man das eine will, muss man das andere eben durchsetzen. Und dasselbe findet man eben in vielen anderen Territorien, bis hin auch zu eigenen Pässen, die entwickelt worden sind bei ECOWAS und Mercosur, häufig sozusagen dann auch in Anlehnung an das, was in der Europäischen Union passiert. Teilweise gibt es dabei eben auch externe Schließungsprozesse, also dann hätte man wieder dieses Janus-Gesicht der Globalisierung, einerseits Öffnung, andererseits Schließung. Wir selber haben das auch mal für verschiedene sozusagen makroterritoriale Einheiten versucht zu prüfen mit der Frage der Visumfreiheit. Und da sieht man jetzt wieder seit Ende der 60er Jahre bis 2010, dass sich relativ viele, gibt Ausnahmen, ASEAN und SADC, aber dass sich sonst in fast in den meisten dieser regionalen Integrationsprojekte, und es gibt viel, viel mehr, insgesamt über 30, dass sich doch da Öffnungsprozesse finden, also wechselseitige Visumbefreiung und im Prinzip eine Standardisierung der Außenbeziehung dieser regionalen Integrationsprojekte. Was heißt das eigentlich? Ich sehe eigentlich sozusagen die neue Grenze, die reorganisierte Grenze als eine Art der globalisierten Grenze. Sie ist nicht mehr auf das nationale Territorium beschränkt, sondern sie streckt sich aus. Sie ist auch Teil eines globalen Geflechtes geworden. Es gibt eben sehr, sehr ungleiche Mobilitätschancen im Zuge dieser Globalisierung von Grenzen und Grenzkontrollen bis hin zu Formen dieser Individualisierung auch von Grenzen, die eben auf Grundlage der Erweiterung der Informationsbasis, die man über Personen hat, sich so entwickelt. Also die Grenze wird technologisiert, verlagert, exterritorialisiert, andere Akteure werden in die Grenze eingebunden. Es gibt eine Steigerung von Selektivität und gleichzeitig eben auch Formen der Fortifizierung, die wir aus der Vergangenheit von Burgwällen und Mauergrenzen eben schon sehr gut kannten. Insgesamt gibt es global eine Versicherheitlichung von Mobilität, also die Frage des Risikos wird immer zentraler. Gleichzeitig entstehen überlappende Kontrollräume und eben die Grenzen als Ungleichheitsgeneratoren, die eben die einen mobiler machen und die anderen immobiler. Also diese globale Hierarchisierung ist, glaube ich, ein zentrales Kennzeichen der neuen Grenze im 21. Jahrhundert. Vielen Dank. Es gibt jetzt die Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen oder in eine Diskussion einzutreten. Und wenn da Interesse von Ihrer Seite besteht, dann würde ich bitten, aufzustehen, laut zu sprechen. Wir können hier aus hygienischen Gründen kein Handmikrofon rumgehen, aber ich denke, wir hören uns alle ganz gut. Dann bitte. Also ich würde das relativ stark einschätzen. Ich habe das in dem Buch jetzt nicht speziell untersucht und ausgeführt, aber all das, was ich jetzt aus meiner Lektüre und Erkenntnis des Feldes weiß, ist, dass da sind ja sehr, sehr große und sehr mächtige Player. Das war bislang sozusagen eine Industrie, die so in der Bauwirtschaft unterwegs war mit der Technologisierung der Grenze, hat sich das relativ stark verschoben. sind sehr viele große Technologieunternehmen jetzt dabei, die eben auch eine große Marktmacht haben und zum Teil Firmen, also europäische Firmen, Israel ist ja relativ stark dabei und amerikanische Firmen, die jetzt auch versuchen, ein globales Geschäftsfeld eigentlich zu entwickeln. Denn die meisten dieser Länder, die jetzt sozusagen sowohl im globalen Süden, aber auch im asiatischen Raum neue Grenzen bauen, die bauen diese Grenzen nicht alleine, sondern sie bauen sie fast alle mit massiver Unterstützung und zum Teil mit Unternehmen, die von woanders kommen, ne, die wirklich dann Exportgüter haben. Die Grenze ist zu einer globalen Handelsware geworden und relativ ist ein sehr kommerzialisiertes Feld. Und man kann mit diesen Grenzen auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Gerade wenn die Grenze technologisiert ist, wird man natürlich, also die Grenze zwischen Marokko und Algerien zum Beispiel, das ist dann irgendwie zwar eine alte Grenze, aber da passiert nicht so wahnsinnig viel. Aber all diese anderen Grenzen sind eben technologisch hochgerüstet, wenn man über die ganze Sensorik, die Grenzraumüberwachung nachdenkt. Und das führt dazu, dass man das eigentlich permanent erneuern muss, dass man immer wieder neue Technologiegenerationen nachkaufen muss, dass da auch viel Wartung und Pflege, also hohe Betriebskosten vorhanden sind. Und das ist natürlich was, wo man sehr, sehr gut dran verdienen kann. Aber in Europa, es gibt eben sozusagen mehrere große Firmen in Europa, Airbus zum Beispiel, ein ganz wichtiges Unternehmen in diesem Feld. Ja, da kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Also es gibt ja auch neue Grenzzäune, die sich zum Beispiel auf Tiere beziehen, ne? Also manche dieser Grenzen sozusagen werden offiziell als Tierzäune, Tiergrenzen deklariert und beziehen sich eigentlich auf Menschen oder auf beides. Es gibt ja auch den neuen dänisch-deutschen Grenzzaun, ist ja so ein Beispiel dafür, aber gibt es auch an vielen anderen Orten. Zum Beispiel in Norwegen und in Schweden. Die Rückwirkung auf die Biodiversität kann ich nicht unbedingt sagen, aber ich könnte vielleicht mal was sagen zu der Frage der Klimamigration. Das ist ja im Prinzip die große, um nicht zu sagen, die riesengroße Zukunftsfrage. Was unterscheidet sie eigentlich von der bisherigen Migrationsfrage? Wenn es einen Bürgerkrieg in Syrien gibt oder wenn es Failed States gibt oder wenn es Hungerkrisen gibt, dann konnte sich bislang der globale Norden immer damit rausreden, dass das man da möglicherweise in der Verantwortung steht, aber nicht Hauptverursacher des Ganzen ist. Und das stellt sich für die Klimakrise völlig anders dar. Also wenn Menschen ihre Lebensgrundlagen verlieren, wenn sie ihre Felder nicht mehr bewirtschaften können, wenn sie Opfer von Naturkatastrophen werden und letzten Endes die Bedingungen ihres Lebens an dem Ort, an dem sie sich aufhalten, nicht mehr gegeben sind. Und es gibt eine größere Migrationsbewegung Richtung Norden, wie man genau die Klimamigration berechnet und isoliert, das ist ja hoch umstritten, dann wird es natürlich aus moralischen und normativen Gründen unglaublich schwer, diesen Leuten eigentlich zu sagen, hier ist unsere Grenze und hier könnt ihr nicht weiter. Wenn der globale Norden gleichzeitig Hauptverursacher der CO2-Emissionen ist und der Umweltzerstörung, die in diesen Weltregionen vor sich gehen. Wie Gesellschaften des globalen Nordens das verhandeln und auch intern aushalten können, wenn es wirklich viele Millionen Menschen gibt, die aus meiner Sicht einen moralischen Anspruch haben, in andere Gebiete, andere Territorien zu wandern. Das können wir heute noch nicht sagen. Es gibt ja Vorschläge dazu, zum Beispiel so etwas wie ein Status als Klimaflüchtling zu etablieren. Es gibt ja große internationale Diskussionen dazu. In Anlehnung an den sogenannten Janssen-Pass aus den 20er Jahren, der sozusagen im Nachklapp der russischen, sowjetischen Revolution ausgegeben wurde durch den damaligen UN-Kommissar Fridtjof Jansen, den, glaube ich, mehrere hunderttausend Menschen bekommen haben und der im Prinzip eine neue Art von Status begründet hat für Flüchtlinge aus dem Revolutionsland Sowjetunion, dass sie sich woanders aufhalten können und ihnen trotzdem sozusagen kontingentiert bestimmte Aufenthaltsmöglichkeiten, Aufenthaltstitel dann eingeräumt werden. Und das ist letzten Endes etwas, woran man auch so eine Frage der Klimaflüchtlinge orientieren könnte, nämlich dass man einen neuen Status schafft, den wir bisher noch nicht haben, auch nicht völkerrechtlich verankert haben, um sozusagen diesen Veränderungen irgendwie gerecht zu werden. Zugleich heißt das natürlich auch, dass der Druck, sich auf den globalen Norden in der Klimafrage etwas zu tun und den Klimawandel und den Anstieg der Erderwärmung in irgendeiner Weise abzubremsen, wenn nicht sogar aufzuhalten, was aus heutiger Sicht wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, dass sich dieser Druck nochmal erhöhen wird, weil eben diese Frage der Klimamigration so immens an Bedeutung gewinnen wird. Und ich denke, das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren für uns das vorherrschende Thema werden. Ja, es gibt eben auch mit der Globalisierung wachsende Schließungsinteressen in Gesellschaften, ne? Also die Entwicklung des Rechtspopulismus wird ja von vielen durchaus als Reaktion auf Öffnungsprozesse interpretiert, ne? Also Diversitätsstress für Gesellschaften, mangelnde Integrationsbereitschaft, auch ein Homogenitätsstreben von Teilen der Bevölkerung. Und Deutschland ist ja im Vergleich zu vielen anderen europäischen Nachbarn noch ein relativ liberales Land. Da muss man jetzt nicht nur nach Ungarn schauen, da kann man auch nach Frankreich schauen oder in die Niederlanden oder in skandinavische Länder, wo es eben eine große, starke auch Abwehrbewegung gegen Migration gibt. Viele mittelosteuropäische Länder haben irgendwie wirklich nur eine Handvoll von Kriegsflüchtlingen aus Syrien aufgenommen, also weniger als 100 zum Teil. Und das ist eben, da gibt es eben eine extrem starke Gegenbewegung. Wolfgang Schäuble hat ja mal dieses Vokabel gebraucht, also die Migrationskrise, die ich nicht so benennen würde, weil es eigentlich eine Migrationspolitikkrise gewesen ist, von 2015 sei eigentlich unser Rendezvous mit der Globalisierung. In gewisser Weise stimmt das auch, dass wir noch kein sozusagen weder Verfahren noch politische Ideen haben, wie wir eigentlich mit diesem Prozess der Globalisierung umgehen. Und wenn man wirklich sagt, da gibt es so eine starke Hierarchisierung, auch so starke Ungleichheiten, auch die Globalisierungsdividende, also die Gewinne, die jemand daraus schöpft, ob das jetzt an Lebensmöglichkeiten sind, an ökonomischen Gewinnen, die sind so ungleich verteilt, dann stellt sich natürlich die Frage der Rechtfertigung ganz, ganz prominent. Aber warum diskutieren westliche Gesellschaften nicht? Natürlich, weil wir die Profiteure dieses gesamten Systems sind. Da würde ich immer sagen, ja, wenn man den Sumpf trockenlegen will, darf man nicht die Frische fragen, ne? Also das ist eben doch unglaublich schwer, in unserer Gesellschaft überhaupt zu diskutieren. Also wer möchte denn akzeptieren, dass man nicht so selbstverständlich, ob das Bildungsmobilität ist oder im Urlaub oder wenn man Freunde besuchen will, in alle möglichen anderen Länder reisen kann. Das gehört zu unserem Lebensstil heute dazu. Und viele andere Menschen auf diesem Planet aspirieren das auch. Die möchten das auch gern haben. Es ist auch ein normatives Leitbild geworden, dass man mobil sein kann. Und gerade deswegen, weil wir eine globalisierte Gesellschaft mit viel Mobilität sind, fällt es umso schwerer, sozusagen anderen dieses Recht vorenthalten. Denn sozusagen die Begegnung mit den Touristen aus dem globalen Norden oder vielleicht jetzt auch von chinesischen Touristen und anderen, die haben diese Leute ja in ihrem Alltag. Aber sie haben gleichzeitig nicht die Möglichkeit, das zu machen, was sie bei anderen eben als normale Lebenspraxis wahrnehmen. Ich habe jetzt auch keine Lösung dafür. Ich hatte ja zum Schluss diese Makroterritorialisierung angesprochen. 80% aller Mobilität global findet im regionalen Kontext statt. Also auch wenn man sich die Deutschen anguckt, die 20 wichtigsten Reiseziele, da kommt dann irgendwie auf den 20. Platz, ist die Türkei. Aber ansonsten sind das eigentlich fast alles europäische Nachbarn. Und wenn man sagen würde, es gibt keine globale Hierarchie, sondern es gibt regionale Mobilitätscluster, also man schafft wirklich Binnenräume der Freizügigkeit und dieser Art von Vernetzung und Transnationalisierung, dann hätte man natürlich große Möglichkeiten. Aber das Problem ist so ein bisschen, also wenn ich jetzt nochmal das Beispiel ECOWAS nehmen kann, also die Westafrikanische Ökonomische Union, die hat einen Raum der Freizügigkeit. Die Exterritorialisierung der Grenzkontrolle der Europäischen Union tut alles, um diesen Raum der Freizügigkeit zu unterminieren, weil eben Länder wie Niger und andere eben sozusagen in eine erzwungene Kooperation hineingebracht werden sollen und jetzt anfangen, ihre eigenen Grenzen intensiver zu kontrollieren, neue sozusagen auch biometrische Ausweisdokumente auszustellen und auch Menschen intensiver zu kontrollieren und Formen von Grenzüberschreitung zu kriminalisieren, die eigentlich aufgrund der Freizügigkeitsregeln im ECOWAS-Raum möglich sein sollten. Das heißt, hier kollidieren eigentlich zwei unterschiedliche Grenzformen oder Grenzbewegungen, also einerseits die Verlagerung der Grenze durch die Europäische Union im Interesse der Migrationsabwehr und Migrationskontrolle und andererseits sozusagen diese Entwicklung dieser Zirkulationsräume. Wir sehen Ähnliches bei Mercosur und beim Handeln der Vereinigten Staaten. Und da würde ich schon sagen, da muss man eigentlich viel, viel stärker diese regionalen Mobilitäts- und Zirkulationsräume stärken. Man muss sozusagen in der globalen Weltpolitik, in einer multipolaren Welt, eine viel bessere Position geben und sollte alles tun, um solche Entwicklungen eigentlich zu verhindern. Ja, bitte.
Sie haben erwähnt, dass man zum Reisen oder zur Mobilität international den richtigen Pass braucht. Die meisten Länder, da haben ja die allermeisten Leute gar keinen Pass, also nicht wie wir.
Ja. Nee, das kann ich nicht sagen, weil da gibt es bestimmt Daten dazu. Was es gibt von einem Kollegen Emanuel Deutschmann, der hat das erhoben, ist zum Beispiel die Kosten von Visa. Also das ist auch sehr interessant. Also die kommen nach dem Pass, aber da sieht man zum Beispiel, und der hat zum Beispiel berechnet, wie lange muss man eigentlich in einem spezifischen Land arbeiten, Durchschnittseinkommen, um sich überhaupt ein Visum, da muss man ja dann 40 oder 100 Euro oder Dollar bezahlen, um das überhaupt zu erarbeiten. Und da kommt er dann irgendwie so darauf, dass man durchschnittlich, wenn man in Afrika lebt, über einen Monat arbeiten muss, um sich ein Schengen-Visum zu leisten. Und ich glaube, ein Europäer muss irgendwie im Durchschnitt, um sich ein anderes Visum zu leisten, irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde arbeiten. Und da kann man schon mal sehen, dass natürlich, das sind auch finanzielle Barrieren, die da gesetzt werden. Und wer sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, sozusagen welche Dokumente eigentlich alle eingebracht werden müssen, um überhaupt ein Visum zu beantragen. Also da gehört ja auch ein Internetzugang dazu. Man muss diese Dokumente haben, man muss die hochladen. Also ob das jetzt Grundbucheinträge sind, Familienurkunden, Zeugnisse, Nachweise über Mietzahlungen, alles Mögliche und selbst von den einzuladenden Personen, zum Beispiel, damit habe ich mich mal beschäftigt, was Ukrainer damals, als sie noch visumverpflichtet waren, alles einreichen mussten. Zum Beispiel ein Dokument, das nachweist, dass sie tatsächlich mit der Person, die sie in Deutschland besuchen wollen, die sie eingeladen hat, befreundet sind. Und dann schreibt die deutsche Botschaft eben, was das sein könnte, gemeinsame Hotelrechnung mit eben jener Person. Also ich habe jetzt keine Freunde, wo ich gemeinsame Hotelrechnungen habe, wo wir beide draufstehen auf dem Briefkopf und die ich dann noch in meiner Wohnung lagere und jetzt irgendwie als Nachweis einer tatsächlich vorhandenen intensiven Freundschaft da einbringen könnte. Also das sind eben zum Teil sehr, sehr bizarre Hürden, die da aufgestellt werden, weil man eben auch gar nicht möchte, sozusagen, dass diese Leute dann tatsächlich einreisen. Und Das ist eben eine Entwicklung. Einige starke Länder, die lassen sich davon eben nicht notwendigerweise einschüchtern. Es gibt ja auch die Auseinandersetzung zwischen Brasilien und den USA, wo die Brasilianer dann ähnliche Dinge machen wie die USA, aber auch Russland, dass es kein visumfreies Reisen nach Russland gibt, liegt daran, dass Russland eben sagt, wir machen das nur, wenn die Bürger der Russischen Föderation auch nach Europa visumfrei reisen können. Und da Europa das nicht möchte, müssen Europäer, wenn sie nach Moskau oder Petersburg reisen, eben nach wie vor ein Visum beantragen. Und wenn man das da macht, das ist für viele Leute unglaublich lästig und dann regen sich wahnsinnig darüber auf. Aber es ist eben die Normalität für 80% der Weltbevölkerung. Bitte. Ja, das könnte sein. Es gibt auch so sogenannte mobile Immobile, also Personen, die zwar überall in der Welt Kontakt haben und sozusagen auch kognitiv sehr viel unterwegs sind, aber eigentlich an einem Ort leben. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit im Prinzip, das ist ja auch sozusagen die Klimabelastung durchs Reisen, ist ja auch unbestritten, um das ein Stück weit abzuschwächen und um Leuten vielleicht auch Teilhabemöglichkeit, obwohl sie eigentlich räumlich fixiert sind, einzuräumen. Ich erlebe das selber, ist ja auch immer unglaublich schwer, Menschen, Kolleginnen und Kollegen aus afrikanischen Ländern für Workshops und Konferenzen einzuladen, weil eben die Visumbeantragung unglaublich kompliziert ist und eben viele auch einfach eine Ablehnung bekommen und gar nicht wissen, warum, obwohl sie sich eigentlich zu einer globalen Wissenselite dazuzählen. Und das hat natürlich jetzt durch Zoom-Möglichkeiten auch, da ist vieles erleichtert worden, dass die einfach dazugeschaltet werden können, wo man eben dabei sein kann, ohne dass man notwendigerweise reisen kann. Das ist sicher ein Faktum, da muss man mal überlegen, wie sich das eigentlich langfristig entwickelt. Aber die prinzipielle Möglichkeit ist da, sicher. Gut, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich bei Ihnen herzlich fürs Kommen und fürs Zuhören. Und sonst übergebe ich noch kurz an die Gastgeberin, oder?